Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Hallo bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur auf Deutschlandradio Kultur. Heute mit Moritz Metz am Mikrofon und folgenden Themen. Lässt sich die Evolution nachspielen? Im Topic beleuchten wir Spore, ein viel gepriesenes, aber noch nicht erschienenes Computerspiel. Ganz nach eigenem Gusto kann man dort Urzeitkreaturen oder Tiere mit 7 Köpfen und 4 Beinen entwerfen und die schickt man dann ins Wettrennen der Evolution. Zu Spore und der momentanen Evolution von Computerspielen führen wir ein Gespräch mit dem österreichischen Computerspieleprofessor Michael Wagner. In der Breitbandbesprechung wird es theoretisch. Ist Subversion noch ein adäquates Mittel, die Welt zu verändern? Kollege Carsten Probst las für uns den Tagungsband Subversion zur Ambivalenz des Subversiven in Medienproduktionen. Ganz praktisch subversiv ist dagegen der Image-Fulgurator. Das ist ein Gerät zur Live-Manipulation von Fotografien. Wie es funktioniert, erklärt uns der Medienkünstler Julius von Bismarck. Die Musik kommt wie immer von unserem Musikredakteur Martin Riesel. Er hat die Sendung wie immer ausschließlich mit frei herunterladbarer Musik bestückt. Martin, wo hast du diesmal herumgestöbert?
Ja, Moritz, in den Tiefen der großen Musikplattformen habe ich gewühlt. Heute gibt es da mal keine, die einem bestimmten Land zuzuordnen ist, wie zuletzt aus Österreich oder der Schweiz, sondern eine, die hat Gratis-Songs von fast 6000 Künstlern aus 60 Nationen im Angebot. Jamendo. Aus Chicago kommen Kevershawn mit Out of My Mind.
Sie hören Breitband auf Deutschlandradio Kultur. 2009 ist Darwin-Jahr. Der Entdecker der Evolution würde nächstes Jahr seinen 200. Geburtstag feiern. Eine Simulation seiner Evolution versucht nun ein neues Spiel, Spore. Spore ist unter anderem ein Aufbau-Computerspiel. In diesem Spiel erschafft man Kreaturen ganz nach eigenem Bilde und schickt diese dann in die wilde Welt hinaus. Da werden dann die schwächsten Kreaturen aufgefressen, die dümmsten hinters Licht geführt, aber auch einige bisschen zivilisiertere Möglichkeiten der Evolution simuliert. Obwohl das Spiel erst Anfang September erscheint, wurde es bereits mit massiven Vorschusslorbeeren aus der Szene überschüttet, was auch an diesem berühmten Chefdesigner des Spiels liegt, Bill Wright. Der 48-jährige Bill Wright hat die Welt vor sage und schreibe 19 Jahren mit SimCity um eins der wichtigsten und komplexesten Ursimulationsspiele bereichert. Eigentlich sollte Spore dann auch anders heißen, Sim Everything nämlich, und so wird es auch sein. Alles ist in diesem Spiel möglich. Jüngst ist nun die Vorabversion von Spore, das Spore-Kreaturen-Labor zum kostenlosen Download erschienen, in dem man sehr kreativ verschiedene Kreaturen bauen kann. Das komplette Spiel gibt's dann im September und die Erwartungen sind riesig. Warum, erklärt uns Lars Überland.
Ob das die Kreationisten in aller Welt begeistern wird, sei mal dahingestellt. Spore bietet jedenfalls Intelligent Design mal ganz anders.
Hältst du den Torso unterhalb der Wirbelsäule fest, kannst du ihn umherbewegen. Und wenn du ihn an der Wirbelsäule festhältst, kannst du sogar seine Form verändern. Jetzt fehlen noch ein paar Ohren, die ich mir hier hole, dort anfüge, sie etwas in die Länge ziehe, verkleinere und etwas mehr anlege.
Ob die Ohren nun nur dazu da sind, den Kopf dazwischen zu tragen oder auch zum sozialen Kommunizieren, das entscheidet der Spieler danach. Denn selbst ein comichafter Einzeller mit Augen und Ohren und Patschefüßen dran, 2 oder 4 oder gar 13-händig, darf die gesamte Evolution durchlaufen. Die Zellphase, die Kreaturenphase, Stammesphase, Zivilisationsphase, Weltallphase, ob als Kopffüßler oder Monsterwanze. Jede einzelne Evolution ergibt dabei am Ende eine eigene Zivilisation. Dafür lernt die Kreatur aber erstmal Paarungsrufe und Stammesrituale, baut Gebäude, ganze Städte und schließlich UFOs, mit denen der Ex-Einzeller ins All fliegt und andere Planeten besucht. Wenn er Pech hat, wird er von den Aliens dort sofort verspeist. Es sei denn, sein Schöpfer hat den Wesenszug giftig angelegt oder er kann so eindrucksvolle Dinge wie Feuerwerke herstellen. Dann kann es sein, dass er die Fremdlinge beeindruckt und die ihn als neuen Gott verehren und betanzen und besingen. Man kann ja seinen Geschöpfen sogar Musikinstrumente bauen in Spore. Alles offen jedenfalls, alles kann passieren, ein wirkliches Community-Universum ist das.
Im Tag-Feld kann ich Adjektive hinzufügen, die meine Kreatur beschreiben. Sollte also jemand nach Kona suchen, kann er so schneller gefunden werden.
Der Firmenrechner schickt dem einzelnen Spieler je nach Entwicklungsstand also immer wieder fremde Wesen auf den PC, die mit ihm Handel treiben wollen oder aber ihn bedrohen, die frisch gelegten Eier klauen oder die ganze Zivilisation quer über den Planeten und durchs Weltall jagen. Diese Eindringlinge sind Entwürfe anderer Spieler, werden allerdings nicht von denen selbst gesteuert, sondern von der künstlichen Intelligenz im Zentralrechner. Denn Spore ist kein Multiplayer-Spiel. Spore ist eine Mischung aus Second Life und Die Siedler, aus Facebook und Biotechnologie. Und in der letzten Evolutionsstufe steht natürlich die wissenschaftliche, wirtschaftliche und soziale Kompetenz im jeweiligen Vordergrund.
Ich schreibe einfach, er ist braun, er ist bekloppt und er hat Krallen.
Der sogenannte Creature Creator, das Kreaturenlabor von Spore, getestet von Lars Überland. Diese Software ist jetzt als kostenlose Testversion schon mal herunterzuladen und auch unser Gesprächsgast Michael Wagner hat sie getestet, Professor für technologieunterstütztes Lernen und Multimedia an der Donau-Universität Krems in Niederösterreich, wo er den Fachbereich Applied Computer Game Studies leitet. Hallo Herr Wagner.
Ja, hallo.
Guten Tag. Ja, als Forscher zu den Computerspielen kennen Sie ja wahrscheinlich alle verschiedenen Genres, die es da so gibt. Worum handelt es sich denn bei Spore? Ist es eher ein God-Game, ein Open-World-Game, eher so ein Shooter oder ist es eher eine Aufbausimulation wie SimCity?
Naja, Spore ist an und für sich ein vollkommen neues Genre, beziehungsweise es kombiniert unterschiedliche Typen von Genres. Der Chefdesigner Will Wright hat das selber mal als massively Singleplayer-Game bezeichnet, was im Wesentlichen den ausdrückt, dass eben jeder Spieler am Spiel teilnimmt, selbst auch für das Spiel kreiert, aber im Wesentlichen das dann trotzdem ein Singleplayer-Game ist. Also eigentlich kann man es nicht wirklich einordnen. Die unterschiedlichen Phasen haben auch unterschiedliche Spieltypen. Es ist eigentlich ganz was Neues.
Trendforscher sagen ja, dass Spore einen riesigen Erfolg haben kann, weil es so revolutionär ist. Was ist denn für Sie das Revolutionäre? Und hat es dann wirklich auch Chancen auf dem großen Computerspielemarkt?
Ja, also man erwartet von dem Spiel sehr, sehr viel. Man erwartet von dem Spiel, dass es eines jener Spiele ist, dass also die Computerspielindustrie revolutioniert, wie seinerzeit der Tonfilm gemacht hat. Ich weiß persönlich nicht, ob dieses Spiel diese Erwartungen erfüllen kann, weil sie so eben so extrem groß sind. Aber eines, was das Spiel sicher macht, ist diese Möglichkeit des User-Generated Content, dass also das Spiel selbst nicht mehr nur vom Designer erzeugt wird, sondern von den Spielern selber auch. Die kreieren mit und diese Kreationen werden dann von den anderen Spielern mitbenutzt.
Sie untersuchen ja gerade kommerzielle Spiele und wie die sich im Schulunterricht auswirken. Wie viel kann man denn von solchen komplexen Spielen, die mit Evolution spielen, lernen als Schüler?
Ja, Spiele können auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt werden. Wir haben also momentan in Österreich ein Projekt laufen mit dem Bildungsministerium, wo wir also Computerspiele testen. Wir hätten auch sehr gerne Spore getestet, wenn es etwas früher rausgekommen wäre. Aber grundsätzlich ist so, dass also kommerzielle Computerspiele, alle kommerziellen Computerspiele in gewisser Weise einen Lernaspekt haben. Man kann Kompetenzen erwerben. Man muss sich nur genau anschauen, welche Kompetenzen das sind. Die Hoffnung ist natürlich, dass also Spore insbesondere auch ein bisschen was über Evolution beibringt. Das kann man aber natürlich erst sagen, wenn das Spiel in seiner endgültigen Version auch tatsächlich am Markt ist.
Ist es dann relevant, ob das ein Spiel ist, wo man nur echte Tiere bauen kann oder dann auch so diese Tittenfische mit 7 Beinen und in Lila? Ist das für die Kinder relevant?
Na, also die Grundprinzipien sind ja dieselben. Also es ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man eben Dinge ausprobieren kann, dass man eben auch Sachen machen kann, die also jetzt in der Realität nicht existieren, dass man ausprobieren kann, was würde passieren, wenn ich also jetzt wirklich eine Kreatur erzeuge, die wohl nicht funktionieren kann. Was ist dann der Effekt innerhalb der Evolution? Also gerade diese Möglichkeit eben, die Dinge auszureizen und Unterschiedlichstes zu probieren, ist, glaube ich, sehr wertvoll. In allen Computerspielen, natürlich auch in diesem.
Was ja auch neu ist an Spore, dass man eigentlich nicht richtig gewinnen kann. Das ist wie bei diesen Kinderbrettspielen mit der Müllabfuhr aus den 80er Jahren, wo es keinen richtigen Sieger gibt. Ist das denn vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, die Öffentlichkeit wird sich nicht so sehr dafür interessieren, weil man sich ja immer als Gewinner eines Spiels profilieren möchte?
Auch in der Wissenschaft streitet man natürlich ein bisschen herum, inwieweit jetzt ein Spiel, in dem man nicht gewinnen kann, in dem es sozusagen kein Ziel im klassischen Sinn gibt, ob das auch als Spiel zu bezeichnen ist. Aber das ist auch einer der Aspekte, die wir momentan sehen in der Evolution von Computerspielen sozusagen, dass eben derartige offene Spiele, die kein echtes Ziel verfolgen, in dem Sinn, dass man es also nicht gewinnen kann, dass die durchaus auch immer wichtiger werden. Es ist nicht das Erste, das diese Eigenschaft hat. Also Will Wright hat schon mit den Sims ein ähnliches Spiel, das eigentlich kein echtes Ziel hat, auf den Markt gebracht. Und inzwischen gibt es natürlich ganze Menge von derartigen Spielen.
Vorletzte Frage. Es ist ja so, dass bei Second Life zum Beispiel, dass man noch am ehesten damit vergleichen könnte, eine permanente Interaktion mit den Leuten, die auch im Netz sind, stattfindet. Bei Spore ist es ein bisschen anders. Man kann so eine Art Social Community dann auch betreten und da seine verschiedenen Kreaturen hochladen. Ist das denn nicht eigentlich auch wieder ein Rückschritt im Vergleich zu Second Life, wo man permanent live ist?
Ja, es ist, ich würde es nicht unbedingt als Rückschritt bezeichnen. Es ist natürlich so, dass auch ein echtes Multiplayer-Game extrem teuer in der Entwicklung ist. Und ich gehe mal davon aus, dass natürlich die Gesamtentwicklung von Spore von an sich schon so komplex ist, dass man sich an der Stelle jetzt diesen wirklich revolutionären Schritt auch noch zu einem Multiplayer-Game zu gehen, zunächst einmal nicht leisten konnte oder leisten wollte. Ich kenne die Strategie von den Entwicklern nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in absehbarer Zeit irgendwann auch ein Spore online kommt. Aber die Problematik ist einfach, dass diese Entwicklungen sehr, sehr teuer sind.
Ja. Letzte Frage. Die Evolution der Computerspiele ist ja wahrscheinlich das, was Sie am meisten auch dann beschäftigt. Die Computerspiele werden erwachsener, wenn wir jetzt so eine Zeitleiste zeichnen würden. Wo stehen wir da ungefähr gerade bei den Computerspielen?
Ja, also ich würde immer sagen, also das Medium Computerspiel steht heute dort, wo also das Medium Film in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gestanden ist. Es ist gerade an der Schwelle zur Akzeptanz, zur gesellschaftlich-kulturellen Akzeptanz. Wir haben also gerade auch in Deutschland vom Kulturrat eben die Tatsache, dass also Computerspiele auch als Kultur zu bezeichnen sind. Und was wir in den nächsten Jahren sehen werden, ist natürlich, dass das Medium als solches auch immer verstärkter in der Gesellschaft angenommen wird.
Okay.
Und dass es breiter in die Gesellschaft eben eindringt.
Das heißt, es bleibt spannend, da kommt noch sehr vieles auf uns zu. Vielen Dank, Professor Michael Wagner aus Wien zugeschaltet. Das Computerspiel Spore erscheint am 4. September und wird herausgegeben von EA, also Electronic Arts. Im Internet die Testversion auch schon auf www.spore.com.
Breitband. Netzmusik.
Es gibt inzwischen einige Musikportale, die von sich behaupten, wir sind eine der führenden Plattformen im Bereich des kostenlosen und legalen Downloads von Musik unter Creative Commons Lizenzen. So wie Yamendo in dieser Selbstbeschreibung. Das Downloadportal aus Luxemburg überzeugt vor allem mit einer großen internationalen Gemeinde an Bands und Usern. Über 365 aktive Mitglieder machen sich her über mehr als 10.000 ganze Alben oder über die monatlichen Best-of-Playlists für einzelne Genres, zum Beispiel Pop. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Gold Fever von einem kanadischen Indie-Folk-Duo, das nennt sich The Wind Whistles. Aus der Nähe von Vancouver kommen die beiden Musiker, die spielen trotz dieser hohen Energie im Song eben nur auf akustischen Instrumenten und bieten ihre Musik gratis und unter CC-Lizenz frei an bei yamendo.com. Seit gut 3 Jahren hat sich dieses Download-Portal entwickelt zu einem guten Promotion-Tool für unbekannte internationale Künstler, zunehmend auch für Indie-Labels. 21 feste Mitarbeiter betreuen Yamendo von Luxemburg aus, dazu eine ganze Menge Freie. Die kümmern sich vor allem um Übersetzungen in 7 andere Sprachen, auch Schwedisch oder Tschechisch ist dabei. Und eine Band, die fragt in ihrem Yamendo-Profil, ist es unmöglich in Italien Britpop zu spielen? Ist es nicht, finde ich. Noch dazu, wenn man es so gut macht und sich einen französischen Bandnamen gibt. Amelie mit Do It Over. Do It Over von Amelie, einer von zehntausenden Gratistiteln bei Jamendo.com zu finden, da in der aktuellen Best-of-Pop-Playlist. Links dazu unter breitband-online.de. Und Moritz, da kann man sich doch auch das folgende Porträt später nochmal anhören, oder?
Falls man jetzt nicht zuhört, ja, aber es gibt also wie gesagt alles, unsere ganze Sendung als Podcast auf breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Zum Beispiel das Porträt der Berlinerin Constanze Kurz. Die ist eine der wenigen Frauen in der Hackerszene und als Sprecherin des Chaos Computer Clubs taucht sie regelmäßig in den Medien auf, wo sie versucht, eine kritische Öffentlichkeit für ihre Themen herzustellen. Welche Themen das sind, erklärt Ihnen Bettina Ritter in ihrem Porträt von Constanze Kurz.
Es ist ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass niemand mitlauschen kann. So ein bisschen halt, als wenn man mit jemandem im Wald einen Spaziergang macht. Es ist angenehm, wenn ich mit jemandem am Telefon sprechen kann und weiß, da hört genau niemand mit.
Constanze Kurz zeigt ihr abhörsicheres Handy. Es sieht aus wie ein ganz normales, aber man kann verschlüsselt damit telefonieren. End-to-End-Encryption heißt das, erklärt die 34-Jährige mit dem blonden Pferdeschwanz. Ihre grünen Augen schauen ernst. Durch ihre Arbeit beim Chaos Computer Club habe sie Kontakt zu Menschen, die überwacht würden. Das habe sie für dieses Thema sensibilisiert. In Deutschland würden mehr Telefone abgehört als in den USA.
Ich finde die Entwicklung zum einen erschreckend, zum anderen sehe ich, dass es standardmäßig zum Ermittlungsinstrument wird, weil es halt technisch auch sehr einfach geworden ist. Momentan, also bei den Politikern, die heute zu diesen Technologien Entscheidungen treffen, kann man sich derzeit nur noch selbst schützen. Das tue ich aktiv.
Constanze Kurz ist mittendrin in ihren Themen. Telefon, Computer und Internetsicherheit. Sie redet schneller, fällt leicht ins Berlinerische. Überwachung durch den Staat, hierauf reagiert sie allergisch. Sie kommt aus Ost-Berlin, wächst in Pankow auf. Ihre Mutter ist Archivarin, ihr Vater Bausachverständiger. Er wird damals von der Stasi überwacht. Vielleicht ist sie deshalb besonders empfindlich, sagt sie. Dass viele meinen, die Vorratsdatenspeicherung gehe sie nichts an, sie hätten doch nichts zu verbergen, das findet sie naiv.
Wer von Überwachung betroffen ist, ist zunächst mal meist jemand am Rand der Gesellschaft, der sich ja vielleicht nicht angepasst benimmt, der zu einer Minderheit gehört. In Deutschland ist es ja jetzt sehr sichtbar, dass es insbesondere halt Araber betrifft, die hier studieren, wenn wir an die Rasterfahndung denken. Und diese Tatsache wird oft vergessen, dass es am Anfang immer Randgruppen betrifft bei solchen Überwachungs- und Kontrollstrukturen, aber dass man sehr schnell dabei ist, dazu zu gehören.
Zur Informatik kommt Constanze Kurz per Zufall. Eigentlich studiert sie Volkswirtschaftslehre. Durch einen Computerkurs entdeckt sie ihre Lust am Programmieren. Kurzerhand bricht sie das VWL-Studium ab und wechselt zur Informatik. Seit 3 Jahren ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und hält eigene Vorlesungen. Dass sie eine der wenigen Frauen ist, im Fachbereich wie auch im Chaos Computer Club, für sie kein Problem.
Für mich persönlich ist es natürlich so, dass ich mit diesen Geeks und Nerds ziemlich gut klarkomme. Also ich mag halt irgendwie diese technikaffinen Menschen, da komme ich prima mit klar. Was das die universitäre Arbeit betrifft, sehe ich natürlich auch deutlich, wie die Entwicklung ist. Also dass wir eben ganz wenige Professorinnen haben, also dass es diese bekannte gläserne Decke gibt, ist mir schon deutlich. Aber ich sehe mich da eher in der Rolle, diese gläserne Decke zu durchbrechen.
Ihre Dissertation will sie in diesem Jahr abschließen. Das Thema? Die Sicherheit von Wahlcomputern. Die sollten ihrer Meinung nach in Deutschland verboten werden. Der Grund? Zu leicht manipulierbar. Das hat der Chaos Computer Club erst kürzlich bewiesen. Im November haben die Hacker den digitalen Wahlstift überlistet, der im Februar bei der Hamburger Bürgerschaftswahl zum Einsatz kommen sollte. Der Hightech-Stift mit eingebauter Infrarotkamera blieb in der Schublade. In ihren Seminaren will Constanze Kurz ihre Studenten zu Informatikern mit kritischem Bewusstsein ausbilden.
Was macht man konkret, wenn man an einem Softwareprojekt arbeitet und man entdeckt eine Sicherheitslücke, die man aber nicht zu verantworten hat? Und das sind so ganz praktische Problemfälle. Wir haben aber auch durchaus ein bisschen schwerere ethische Dilemmata, etwa im Bereich der Roboterforschung, also Fragen von Dual Use, wo man also Systeme baut, die zum einen zivil genutzt werden können, aber auch deutlich eine militärische Komponente haben, wo man also weiß, okay, das System, was ich jetzt entwickle, eignet sich sehr gut etwa für Überwachung oder für die militärischen Bereich.
Wahlcomputer, Vorratsdatenspeicherung, biometrischer Reisepass. Die Themen, zu denen die Sprecherin des CCC Stellung nimmt, werden immer mehr. Inzwischen suchen auch Bundestagsabgeordnete Rat bei den Hackern, laden sie zu Expertenanhörungen ein. Auch das Bundesverfassungsgericht hat schon angeklopft. Seit einiger Zeit schreibt Constanze Kurz zusammen mit ihren Clubkollegen Stellungnahmen, zuletzt zum Thema Online-Durchsuchung.
Das machen wir eigentlich sehr gern, weil wir einfach meinen, dass Karlsruhe derzeit einfach ein Korrektiv unseres Gesetzgebers ist, weil er halt viele, gerade im Bereich Überwachung, Gesetze rausbringt, die verfassungswidrig sind. Und da hat natürlich Karlsruhe derzeit eine sehr wichtige Position. So haben wir uns natürlich gefreut, als wir gefragt wurden.
Es gibt viel zu tun für Constanze Kurz. Trotzdem wirkt die sportliche Frau in olivgrünen Shorts, ärmellosem T-Shirt und Sandale nicht gestresst, sondern einfach nur schnell. Um ihr Leben ein bisschen zu entschleunigen, hat sie vor kurzem ein schnelles Hobby aufgegeben. Ihr Geländemotorrad hat sie verkauft. Dafür joggt sie jetzt, fährt Rad und spielt Badminton. Und sie mag Musik, besucht seit 9 Jahren Europas größtes Open-Air-Festival im dänischen Roskilde. Wahrscheinlich die einzigen Tage im Jahr, in denen sie ohne Computer auskommt.
Oh ja, da habe ich schon bis zu den Knien im Schlamm gestanden.
Breitband, Medien und Meinungen.
Datenschutzdebakel für YouTube. Google muss das Nutzungsverhalten der YouTube-Gucker veröffentlichen. Das hat ein Gericht in den USA im Zusammenhang mit einer Copyright-Klage von Viacom entschieden. Der US-Medienkonzern hatte Google verklagt, weil auf dem Videoportal der weltweit größten Suchmaschine mehr als 160.000 nicht lizenzierte Videos von Viacom-Sendern verfügbar gewesen seien, darunter MTV und Nickelodeon. Die Clips seien mehr als 1,5 Milliarden Mal angesehen worden, beschwerte sich Viacom. Der Konzern wirft YouTube vor, ein lukratives Geschäft mit fremden Inhalten zu betreiben und gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Schnelleres Internet für die deutsche Provinz. Die EU-Kommission in Brüssel hat Zuschüsse von rund 140 Millionen Euro für den Ausbau von Hochleistungs-Internetverbindungen in ländlichen Gebieten Deutschlands erlaubt. Mit den Hilfen werde auch der Wettbewerb zwischen verschiedenen Breitbandanbietern angekuppelt, teilte die Kommission mit. Beim Breitbandanschluss gebe es in Deutschland noch eine tiefe Kluft zwischen Stadt und Land, erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes. Bayern führt umstrittene Online-Durchsuchungen ein. Künftig können Polizei und Verfassungsschutz im Freistaat die Computer Verdächtiger ausforschen. Anders als vom Bund geplant, dürfen bayerische Ermittler auch heimlich in Wohnungen eindringen, um dort Spionagesoftware zu installieren. Die CSU verabschiedete im Münchner Landtag die Änderungen von Polizeiaufgaben und Verfassungsschutzgesetz gegen den erbitterten Widerstand der Opposition. Die Grünen-Rechtsexpertin Stahl warf der CSU ein bürgerrechtspolitisches Desaster vor. Bei der Rasterfahndung seien bundesweit in den vergangenen Jahren mehr als 8 Millionen Datensätze untersucht worden. Das habe aber nur wenige Strafverfahren zur Folge gehabt. Iran plant Todesstrafe für Internetvergehen. Wer Blogs oder Webseiten betreibt und schuldig befunden wird, für Korruption, Prostitution oder Gotteslästerung zu werben, könne mit dem Tod bestraft werden, heißt es in Medienberichten. So steht es in einer Gesetzesvorlage, die derzeit das iranische Parlament diskutiert. Die Novelle habe insgesamt das Ziel, die Strafen für die Schädigung der geistigen Sicherheit in der Gesellschaft zu verschärfen. Iran sperrt den Zugang zu vielen Webseiten und hat, wie die Open-Net-Initiative schreibt, eines der umfassendsten Filtersysteme der Welt. In jüngster Zeit ging das Regime gegen feministische Webseiten vor. Im Juni wurden 9 Frauen verhaftet, darunter 5 Online-Journalistinnen. Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen zur weltweiten Lage der Pressefreiheit nimmt Iran den 4. Platz ein. Die Zahl der verhängten Todesstrafen nimmt laut Amnesty International zu.
Breitband, Netzmusik.
Und da geht's auch im zweiten Teil um Yamendo, die internationale Download-Plattform. Unter den Steel-Tags das größte ist Elektro. Und wenn man da weitersucht nach den Alben, die am meisten runtergeladen wurden, dann stößt man zum Beispiel auf diesen Titel eines Künstlers aus Belgien. Diesen Netzmusik-Track finden Sie in unserer Playlist unter breitband-online.de. Stop von Silence. Das ist ein Ein-Mann-Projekt aus Brüssel und der Mann ist nur so nebenbei Musiker. Eigentlich arbeitet er als Grafiker, Illustrator und Webmaster. 5 bis 20 €, das haben ihm User bei Yamendo gespendet für den an sich kostenlosen Download seines Albums. Denn auch das ist bei diesem Musikportal direkt möglich, dem Künstler was zukommen zu lassen für sein Werk. Die mehr als 365.000 User können bei Yamendo außerdem ihre Lieblingsmusiken nicht kommerziell verbreiten, Kommentare dazu abgeben oder eigene Playlists anlegen. Und sie können mit anderen Mitgliedern in Kontakt treten in verschiedenen Foren und Blogs und so vielleicht selbst musikalisch aktiv werden. So wie Triad. Die bezeichnen sich selbst als eine der weltweit ersten virtuellen Bands. Die Musiker sind ausschließlich übers Internet aktiv. Eine wechselnde und wachsende Zahl an Mitgliedern ist zu den ursprünglichen aus Seattle und Japan dazugekommen. Man versteht sich als Open-Source-Projekt und ist so gleich mit 3 Alben unter den meist runtergeladenen Elektrowerken dabei.
Thank you.
This, ein Titel von der virtuellen Band Triad. Die könnte sowas werden wie der subversive Gegenentwurf zur Band des 20. Jahrhunderts. Und Moritz, du hast jetzt auch was Subversives zu besprechen?
Ja, in der Tat. Während du jetzt einen subversiven Gegenentwurf zum letzten Jahrtausend gefunden haben willst, diskutieren nämlich andere Leute, ob der Begriff Subversion in genau diesem 20. Jahrhundert stecken geblieben ist. Aha. Und die fragen sich, was man heute noch Subversives tun kann, wo doch eigentlich Entertainment, Werbung, Politik und so weiter die ganzen Subversionsstrategien selbst schon professionell betreiben.
Breitband. Besprechung.
Diese Debatte um die Subversion wird gebündelt in dem Sammelband Subversion und darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Kollegen Carsten Probst gesprochen. Meine erste Frage war, was denn überhaupt für ihn Subversion ist?
Ja, ich war eigentlich sehr neugierig, als ich den Titel erstmal dieses Buches gelesen habe, Subversionen vom Verhältnis von Politik und Ästhetik in der Gegenwart. Da dachte ich, aha, dann bekomme ich jetzt vielleicht doch mal Aufklärung, was Subversion heute eigentlich noch sein kann. Der Begriff ist für mich eigentlich völlig zum Lifestyle verkommen mittlerweile und ich weiß eigentlich nicht mehr genau oder wüsste spontan eigentlich nicht mehr genau, was heute eigentlich noch subversiv sein sollte. Und deswegen dachte ich mir, so ein dickes Buch, 410 Seiten, klärt mich jetzt endlich mal auf und gibt mir so ein bisschen eine Richtung, was heute eigentlich noch ernsthaft subversiv genannt werden könnte oder wie vielleicht auch so eine Definition funktionieren könnte, sodass ich mich selber vielleicht auch ein bisschen orientieren kann, ob ich nun subversiv bin zum Beispiel oder nicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber um es vorwegzunehmen, so ganz klar bin ich mir auch am Ende nicht geworden.
Subversion, es liegt ja wie gesagt in der Natur der Sache, man muss sie in die Praxis umsetzen. Was sind denn so die besten Beispiele für Subversion in diesem dicken Buch?
Also die Teilnehmer an diesem Band, die Autoren, sind auch größtenteils Teilnehmer einer Tagung gewesen, die 2006 stattgefunden hat in Edenkoben, einem kleinen Dorf, das über ein Künstlerhaus verfügt in Mitteldeutschland. Und wir haben quasi eine Gruppe von Wissenschaftlern erstmal, die sich aus soziologischer oder kulturwissenschaftlicher Sicht erstmal nähern und vielleicht auch gar nicht unbedingt Statements loswerden wollen. Und eine Reihe von Medienaktivisten, Internetaktivisten zum Teil auch zu der ersten oder zweiten Stunde im deutschsprachigen Raum, die dann selber eher pointierte Sichtweisen auf das Thema haben. Die sagen, naja, das Internet war von Anfang an eigentlich gedacht als alternatives demokratisches Forum, als wirklich gelebte Demokratie sozusagen und als Alternative zur nicht funktionierenden und kommerzialisierten Demokratie in der Realpolitik.
Nun kann man ja eigentlich behaupten, dass in Zeiten des viralen Marketings und in Zeiten von Google AdSense, wo wirklich individualisiert Werbung angeboten wird, dass Subversion heute total im politischen Mainstream angekommen ist, auch im Marketing-Mainstream. Jeder nutzt das und man kann gar nicht von dieser verschleierten Gegnerschaft, die ja hinter Subversion steckt, sprechen.
Stimmt. Das sagen auch mehr oder weniger alle Autoren sehr einsichtig, dass sobald eine mehr oder weniger subversive Praxis ans Licht kommt oder praktiziert wird, auch im kulturellen Rahmen, um den es ja hier wesentlich auch geht, verbraucht sie sich gleichzeitig auch schon wieder zum Label. Also das beste Beispiel aus diesem Theaterbereich war Schlingensief, aber auch im Netzbereich und gerade im medialen Bereich hat man immer wieder Strategien von Internetaktivisten, von Gruppen, von Communities, die für sich genommen am Anfang neu waren oder alternativ gedacht waren, inzwischen aber wunderbar in der Gesellschaft angekommen sind, dadurch einerseits, wie beispielsweise der alte Internetkünstler und Aktivist Hans Bernhard aus Österreich sagt, einerseits stabilisierend wirken, weil sich beispielsweise die Erfindungen der Hacker-Szene letztlich auch immer so immunisierend im System insgesamt auswirken. Auf der anderen Seite wirken viele Kunstaktionen, die über das Netz gestartet werden und sich beispielsweise gegen Unternehmen oder gegen Labels oder gegen beispielsweise die Payback-Geschichte, die Speicherung von Kundendaten und dergleichen richtet, letztlich mit einem Knalleffekt an die Öffentlichkeit kommen und dann aber auch schon wieder verpuffen. Also die Nachhaltigkeit dieser Effekte, die man ja eigentlich der subversiven Praxis unterstellen würde, weil sie von langer Hand vorbereitet und undercover gemacht wird, die verschwindet in diesen Netzaktivitäten zunehmend und rückt diese Internet-Community eigentlich auch sehr, sehr stark in die Richtung eines Lifestyle-Phänomens.
Was sind denn noch weitere Beispiele, die auch im Internet existieren für vielleicht auch Web 2.0?
genau. Subversion?
Also wir erfahren in diesem Band erstaunlich wenig, obwohl es relativ viele Beispiele aus der Geschichte gibt. Also das heißt, wir haben Beispiele für den historischen Aufbau seit den 80er Jahren von Communities, die einerseits politisch agieren, beispielsweise das sogenannte Zagreb Diary, auf das Rena Tangens, diese Internetaktivistin, auch nochmal zurückkommt. Also ein alternatives politisches Tagebuch, das die offizielle Presse in den Berichterstattungen aus Bosnien, aus dem Bosnienkrieg unterlaufen hat und stattdessen alternative Informationen aus dem Alltag geliefert hat. Das ist ein typisches Beispiel, sozusagen, wie dieses Netz dann idealerweise, diese alternativen Netzwerke funktionieren können und was ja auch heute noch zum Beispiel aus Tibet wunderbar funktioniert. Andererseits gibt es beispielsweise immer noch Netzwerke, die versuchen, Hacker-Software auszutauschen über alternative Kanäle. Die sind zum Teil selbst gebaut. Auch das funktioniert noch mehr oder weniger. Die Frage ist nur, wie stark die Hacker-Aktionen heute noch öffentlich wirken können.
Dann vielleicht als Fazit, hat Ihnen das Buch dann auch nicht so richtig geholfen, weiter noch subversiver zu sein, sondern es ist dann doch eher ein wissenschaftliches Buch.
Es ist ein eher wissenschaftliches Buch. Es resoniert sehr stark. Es ist keine Anleitung zum Selberbasteln der eigenen Subversion. Eher äußert es sich dann am Ende, Gott sei Dank, muss ich sagen, auch relativ kritisch zur Verwendung dieses Begriffes, eben weil er so verwässert ist mittlerweile. Man kann also jetzt, wer auf der Suche ist nach wirklich subversivem Selbstbewusstsein, niemandem dieses Buch als Baukasten empfehlen, sondern eher Wissenschaftlern oder Leuten, die Aufsätze und Doktorarbeiten später mal drüber schreiben wollen.
Vielen Dank, Carsten Probst. Er hat den Tagungsband Subversionen zum Verhältnis von Politik und Ästhetik in der Gegenwart gelesen, erschienen im Transkript Verlag Bielefeld, herausgegeben von Thomas Ernst, Patricia Canto, Sebastian Richter, Nadja Sennewald, Julia Tieke. Die 406 Seiten kosten 30,80 €.
Breitband. Netzmusik.
Und davon der dritte Teil, wieder mit Martin Riesel. Du hast ja wahrscheinlich wieder was von Yamendo,
genau.
Bei denen mich noch interessieren würde, wie die sich eigentlich finanzieren als Open-Source-Projekt.
Na, da gibt es schon einige Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern, also auch so zusammenarbeiten mit kleineren Plattenfirmen und mit Musikzeitschriften. Außerdem eine Menge Werbung, zum Beispiel, wenn man auf den Download wartet, dann flackert ein Werbung an sozusagen. Ansonsten hat dieses Musikportal so viele unterschiedliche Stile, da habe ich jetzt nochmal was ganz anderes mitgebracht. Ja, und wer bei diesen verschwurbelten Elektronikklängen an sommerliche Goa-Open-Airs denkt, der liegt ziemlich richtig. Auch diese Psychedelic-Trance-Musik findet man bei Yamendo. Wie bei vielen anderen Stilen muss man sich aber erstmal durch eine ganze Menge nicht so gelungener Werke durchhören, bis man für sich die Perlen rausgefunden hat. Eine echte Qualitätskontrolle gibt es da leider nicht. Den Künstlern wird voller Freiraum gelassen. Brand New System heißt dieser Track, den wir da gerade hören, und der kommt von Quantica. Das sind zwei nach Ibiza zugereiste Party-Tiger. Die haben sich vor 5 Jahren beim gemeinsamen Geräuschemachen kennengelernt, wie es auf ihrer Website heißt. Und bei den Tourterminen sieht man da, dass Quantica seit Jahren bei vielen spanischen Festivals gebucht sind, aber noch nicht bei den ganzen deutschen Trance-Open-Airs, die jetzt gerade anlaufen. Quantica mit Brand New System. Den Link auch zu diesem Titel und unsere ganze Playlist finden Sie wie immer unter breitband-online.de.
Breitband Off-Topic.
Die Subversion kann ganz theoretisch debattiert werden, wie Sie ja gerade in der Besprechung gehört haben. Aber zum Glück gibt es auch noch praktische Umsetzungen von Subversion. Der Image-Fulgurator zum Beispiel ist ganz schlicht und genial, sodass er gleich einen Preis der Ars Electronica gewinnen musste. Fulgurator ist abgeleitet vom lateinischen Fulgur, also Blitzen, und es handelt sich hierbei um eine ältere Spiegelreflexkamera, die zu einem Projektor umgebaut wurde. Der Fulgurator reagiert dann genau auf das Blitzlicht anderer normaler Kameras und projiziert in diesen Sekundenbruchteilen ein Bild auf das fotografierte Objekt. Diese Projektion ist man dann natürlich erst, die sieht man erst hinterher auf dem Foto und das sorgt natürlich für jede Menge Verwunderung beim Fotografen. Mit dieser Idee, die ja wirklich sehr einfach und genial ist, gewann der 24-jährige Fulgato-Erfinder Julius von Bismarck den Wettbewerb der Prix Ars Electronica in der Kategorie Interactive Art. Und jetzt ist er im Studio. Hallo.
Guten Tag.
Ja, Herr von Bismarck, der Image-Fulgurator ist also eine umgebaute Spiegelreflexkamera, die Bilder auf Wände projizieren kann, wenn ich das so richtig sage. Wo haben Sie den denn alles eingesetzt und auch mit was für Dias?
Ja, es gibt ja ganz verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ich habe als Beispiel ihn am Reichstag eingesetzt. Da habe ich einen Link gemacht und zwar habe ich einen Link ins Jahr 33 gemacht zu dem Reichstagsbrand. Und wenn man in der einen bestimmten Nacht, wo das da war, fotografiert hat, den Reichstag, dann hat man gesehen, dass ein Fenster brennt und hat dann so eine Art subversiven Link gehabt in die Vergangenheit.
Das heißt, die Touristen fotografieren den Reichstag und plötzlich brennt da ein Fenster. Wie reagieren die dann, wenn sie auf ihren Digitalkameras das Foto gleich hinterher angucken?
Wenn sie es gleich entdecken, sind sie sehr verblüfft. Aber oft ist es halt auch so, dass sie es erst daheim entdecken und dann kann ich es natürlich nicht beurteilen. Aber eigentlich ist genau dieser Augenblick sehr spannend, wo der Blick wieder hochgeht von der Digitalkamera hoch. Was brennt da ein Fenster? Dann gucken sie hoch und dann, huch, da ist ja gar nichts. Und dann steht das große Fragezeichen im Kopf.
Anderes Einsatzgebiet, wo Sie den schon eingesetzt haben, das gibt es auch im YouTube, im Internet als Video, eine Projektion auf dieses Schild, Sie verlassen nun den amerikanischen Sektor am Checkpoint Charlie, auch ein Touristenspot in Berlin. Was ist dann da die Projektion?
Da habe ich einen Link gemacht, und der ist halt nicht in der Zeit, sondern im Ort, der geht an die mexikanische Grenze, wo halt die Grenze auch sehr gefährlich ist, da sterben halt sehr viele Flüchtlinge im Jahr und ich fand halt die Situation spannend, dass am Checkpoint Charlie, man guckt sich halt die Informationen an über die Mauertoten und denkt aber halt nicht drüber nach, dass momentan sowas auch passiert. Und so kriegt man halt den Link auf dem Schild, dass das momentan auch gerade woanders passiert.
Und auch das erscheint dann erst wieder, wenn die Leute ihre Fotos im Nachhinein angucken. Sie könnten den Fulgurator wahrscheinlich noch für viele andere Dinge einsetzen und haben ihn jetzt auch gleich zum Patent angemeldet. Warum denn?
Ja, weil die das Interesse, glaube ich, bei der Werbung natürlich sehr groß ist, das Ganze für eine Spam-Werbung zu benutzen. Und da ich da ziemlich empfindlich bin, habe ich natürlich die Angst, dass das auch gemacht wird. Und da ist ein Patent natürlich ein gutes Mittel, um das zu verhindern.
Zu Subversionstaktiken im 21. Jahrhundert gehört also gleich dazu, dass man sie auch patentiert, dass es die Werbung nicht weiter benutzt. Ist denn für Sie jetzt der Fulgurator was Subversives? Haben Sie den absichtlich so eingesetzt?
Ja, das ist ja erstmal ein negatives Wort, zumindest finde ich es ein bisschen so. Und es gab auch sehr negative Kritiken zu dem Fulgurator in den USA vor allem. Und ich habe aber das Ganze auch so gewollt, dass es so aufgenommen wird und habe das Ganze auch als Pistole designt, um halt eine Provokation in diese Richtung zu machen.
Ja, also herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Preis, der im September verliehen wird. Vielen Dank. Julius von Bismarck war das. Ein Foto und ein Video seines Image-Fulgurators finden Sie auf juliusvonbismarck.com. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bei Breitband geht's jetzt noch weiter mit dem Hinweis auf unsere Internetseite. Da steht nämlich mittlerweile ganz groß Widden. Widden steht für unsere Frage, was ist das Netz? Und wir freuen uns eben über ganz offene Antworten von Ihnen, denn diese Frage ist ja auch sehr offen gelassen. Wir wollen wissen, was ist das Netz für Sie? Denn das Netz ist ja auch Ihr Netz. Die letzte Einsendung zu diesem Thema ist eine Co-Produktion von 3 Usern, also auch sehr netztypisch. Man hat sich dort zusammengeschaltet. Diese Co-Produktion könnt ihr sich anhören unter dem Titel Haus der Farmer auf unserer Webseite breitband-online.de. Interessant auch, dass das dann gleich wieder ganz netztypisch geremixt wurde. Das war's dann auch schon wieder mit Breitband. Sie können alle Inhalte unserer Sendung nachhören auf breitband-online.de. Heute war Moritz Metz am Mikrofon. Nach uns folgen die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt. Heute aus dem Naturpark Dümmer in Niedersachsen. Aber vorher nochmal Martin. Ich sag tschüss.
Tja, Moritz, am Ende dieser Stunde knüpfe ich wieder am Anfang an mit einem Titel aus der aktuellen Best-of-Playlist bei Yamendo. Ebenfalls eine Band aus Chicago. Wie am Anfang ist das. Das ist Nyko hier mit ihrem Song Out of my head. Und ich wünsche noch ein wunderschönes Wochenende.
I've been waking you up, wondering if you have a vision of us, or are you with someone else. I've been standing alone, been wondering if this love is true. I've been drinking too much, wondering if this is the way that you touch, if you're with someone else. Sticking you out, been wondering if this love is true. In the stormy night, I cannot give a rest to my open mind. Have I been? Have I been mistaken? Can I pull ourselves from what we are? Can I pull ourselves from what we are? I turned to her and said, might be out of my. Sticking.